Campus Crime zwischen Wissen und Wahnsinn. Triggerwarnung. In unserem Podcast Campus Crime behandeln wir reale Verbrechen an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich Gewalt, Missbrauch, Suizid und selbstverletzendem Verhalten. Diese Themen können emotional belastend sein.
Ja, Hallöchen, da hört ihr die Klingel, die Sommerferien sind vorbei und damit auch unsere Sommerpause 2025. Und ja, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge Campus Crime
zwischen Wissen und Wahnsinn.
Diesmal haben wir getauscht. Hi Maxi.
Hi Anne.
Ist einfach ein cooles Gefühl, oder? Jetzt mal wieder hier zu sitzen an unserem Stammplatz im Lehrerzimmer.
Auf jeden Fall.
Schon mal liebe Grüße an unsere beiden lieben Jungskollegen. Wir sitzen auf eurem Platz. Unser Alter. Zum Aufnehmen. Was machen wir hier gerne? Und ja, was soll man sagen?
Ja, die Mikros sind eingestaubt, der Computer-Akku war leer. Ja. 6 Wochen wurde hier gar nichts gemacht.
Und 6 Wochen einfach auch ganz schnell vorbei.
Ey, zu schnell.
Ja, ich weiß, wir wollen uns gar nicht beschweren. Wir wissen, wir haben ganz, ganz viel Zeit gehabt. Aber es ist dann doch immer schneller, als man gucken kann. Und ja, wir wollen euch gar nicht lange langweilen. Aber ich glaube, wir hatten beide ja schöne, erholsame Ferien. Der Sommer in Deutschland war natürlich nicht ganz so toll. Aber wir haben ja auch ein bisschen Urlaub gemacht, auch einen gemeinsamen.
Ja.
Ganz liebe Grüße an unsere Kreta-Mädels. Es war echt schön. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Und auch hier ist es spannend, würde ich sagen.
Ein neues Schuljahr, ja. Neues Glück, neue Erfahrungen, neue Herausforderungen, neuer Stress, ne?
Und ja, beide eigentlich auch ein bisschen eine neue Klasse. Also ich habe eine ganz neue Klasse. Ich habe jetzt eine 5. bekommen und die ersten 3 Tage waren auch super. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ganz viele, ganz liebe, süße Mädels und Jungs. Also ich kann mich nicht beklagen. Auch, natürlich möchte ich es auch nennen, 2 ganz wunderbare Integrationshelferinnen, mit denen ich mich super verstehe. Also ich glaube, so Klopf auf Holz, aber jetzt hätte es mich gerade nicht besser treffen können. Es war sehr schön.
Gut.
Aber du hast ja auch irgendwo ein Stück weit eine neue Klasse,
ja,
ne?
Ja, bei mir hat sich auch eine neue Klasse zusammengesetzt. Zwar aus Schülern, die man bereits kennt, aber hat sich so ein bisschen gemischt jetzt. Aufgrund deshalb, dass wir einfach aus der 6. Klasse rausgehen, aus 3 Klassen. Also aus 3 6. Klassen wären 2 7. Klassen. Genau, und eine davon habe ich bekommen. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Ne, ist erstmal ungewohnt, die anderen Mäuse nicht mehr zu sehen. Es trauert noch etwas mein Herz. So.
Mhm.
Natürlich ist es dann so komisch. Es war auch meine allererste Klasse, die ich hatte. Und jetzt ist das so ein bisschen neu zusammengesetzt. Aber voll in Ordnung, voll super. Wir kommen richtig gut klar. Wir sind ein gutes neues Team. Ja, und jetzt soll ich die bis 10 hochziehen. Interessant, ja, ne?
Aber es ist auch einfach cool.
Es ist total cool, ja.
Wie ihr wisst, habe ich ja mit 10 jetzt geendet und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber heute haben wir ja gerade wieder einen ehemaligen hier gehabt, der uns mal so besucht hat, ein bisschen zum Quatschen und für das ein oder andere. Liebe Grüße gehen da raus. Er hört uns und er weiß, dass er gemeint ist. Und tatsächlich auch eine ehemalige von dir war ja heute hier.
Hat auch total süß, ne? Dass man einfach so ehemalige Schüler, die kommen her, man besucht einen. Oder letztens saßen wir auch im Café. Am Sonntag waren wir noch, ne?
Ja.
Sonntag waren wir noch in einem Café. Nochmal die Ruhe vor dem Sturm genossen. Und dann haben wir auch ein paar Schüler gesehen, ne? Wie es dann so ist. Und dann quatscht man auch und ja, man kommt immer ins Gespräch. Ach, total toll, ja.
Auch mit den Eltern, ne?
Ja, wenn man auch so eine Schüler-Lehrer-Beziehung aufgebaut hat, ist das schon echt sehr, sehr schön.
Ja, und ich denke, wir beide hoffen, dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, auch einen schönen Sommer hattet, vielleicht auch einen tollen Urlaub gemacht habt oder einfach Zeit genossen habt, egal ob Urlaub war oder nicht. Und dass ihr euch jetzt genauso darauf freut, dass wir wieder starten. Mhm. Wir geloben Besserung. Wir haben uns vorgenommen, jetzt wieder regelmäßig durchzustarten.
Definitiv.
Heute bin ich auch dran. Ich habe mich die letzten 3 Tage hingesetzt und fleißig neben der Vorbereitung für die 5. recherchiert, ein bisschen was rausgesucht. Da liebe Grüße an unsere Freundin Pia, die hat mich auf diese Idee gebracht, auf dieses Thema. Und ja,
ich bin sehr gespannt. Du hast mir nichts verraten.
Nö,
ich habe heute schon mal auf der Hofaufsicht gefragt, so, erzähl doch mal, komm, erzähl mal. Nee, ich möchte die Live-Reaction von dir haben, hat sie nur gesagt.
Ja, weil ich habe es diesmal so ein bisschen wieder aufgebaut, ein bisschen wie so ein ja, aus der Ich-Perspektive geschrieben, so ein Perspektivwechsel drinne und so. Deswegen, naja, ihr wisst ja, ich bin Deutschlehrerin, da muss mal sowas sein.
Mhm.
Ja, ich wollte es auch dir einfach nicht verraten, keinen Bock gehabt.
Ja,
einfach okay. Mit dir auch zu reden, so. Ich will, dass du mich in Ruhe lässt.
Also, lass mich in Ruhe, ja. Tschüss.
Nein.
Geh mal in deine Aufsicht.
Ich freue mich einfach, dass wir heute wieder anfangen können.
Ich mich auch total. Und auch generell wünschen wir allen Schülern und Schülerinnen, die uns hören, einen wunderschönen Schulstart, einen sehr guten und erfolgreichen Schulstart, ne?
Und ein erfolgreiches Jahr.
Ja, zieht durch das Jahr. Man denkt immer, ach, ein Schuljahr ist so lang und ne, der Anfang ist jetzt erstmal, aber wir machen Schnips und auf einmal sind wir schon in den Herbstferien und dann machen wir Schnips und dann sind wir schon wieder in den Weihnachtsferien.
Und machen wir Schnips und dann sind auch schon wieder die Abschlussprüfungen, liebe Zehner. Dieses Jahr genau. Haben wir ein kurzes Schuljahr, ihr müsst euch hier ein bisschen reinhängen.
Genau, 10. Klasse ist auch dieses Jahr so ein bisschen meine Aufgabe. Und da bin ich auch schon ja, ganz gespannt, wie das auch so wird. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Fall. Da können wir jetzt auch nicht viel um heißen Brei quatschen. Ich würde mal sagen, let's go.
Ja, liebe Maxi, diesen Fall fange ich mal ein bisschen anders an. Und zwar werde ich dir eine kleine, kurze Geschichte vorlesen. Vielleicht kennst du die Geschichte und vielleicht kannst du darauf oder daraus herableiten, worum der Fall geht. Wenn du dir hundertprozentig sicher bist, möchte ich aber, dass du es nicht verrätst, weil es nicht so eindeutig ist. Aber du kannst mir so ein Zwinkern geben, schon mal. Es war einmal ein Mann, der behauptete, er könne Dinge vollbringen, die niemand sonst wagte. Und so erzählte er einmal von einem Ritt auf einer Kanonenkugel. Kriege sind keine schöne Sache. Immer muss man wissen, was der Gegner als nächstes vorhat, um dies für den eigenen Vorteil ausnutzen zu können. So verlangte einmal mein General während einer Schlacht von mir, dass ich eine feindliche Festung ausspionieren sollte. Wie aber sollte ich ungesehen dort hineingelangen? Nichts leichter als das, dachte ich und schwang mich auf eine Kanonenkugel, die meine Kameraden gerade auf die Festung abgeschossen hatten. Doch da war ich wohl ein wenig zu voreilig gewesen. Im Flug überlegte ich mir nun, wie ich wohl wieder unbeschädigt das feindliche Territorium verlassen könne. Dieses Mal wollte mir allerdings so rein gar nichts einfallen. Aber da kam mir der Einfall, wie so oft in meinem Leben, zur Hilfe. Unsere Feinde hatten nämlich auch eine Kanonenkugel abgeschossen, die nun direkt auf mich zuflog. Ohne lange zu überlegen, wechselte ich von einer Kanonenkugel auf die andere. Das war für mich ja kein Problem, denn ich war ein ausgezeichneter Reiter, wie ihr ja schon öfter gehört habt. So kam ich zwar unverrichteter Dinge, aber immerhin heil bei meiner Truppe wieder an. Kennst du diese Geschichte?
Nein.
Nein, dieser Mann erzählt auch andere Geschichten, zum Beispiel von einem geteilten Pferd, von einer Schiffsreise. Ach, liebes Publikum, wenn ihr wüsstet, wie verwirrt Maxi gerade guckt und ich habe alles richtig gemacht. Sehr schön. Vielleicht weiß der ein oder andere jetzt, um welches Thema es hier gehen wird, aber da muss man sich sehr, sehr gut auskennen. Ich möchte auch seinen Namen gar nicht verraten, seinen Vornamen. Hieronymus heißt er.
Mhm.
Aber ich würde seinen Nachnamen nicht verraten, weil dann wisst ihr, worum es geht. Er hat aber einen Spitzname und er wird der Lügenbaron genannt.
Mhm.
Jetzt?
Ja, Lügenbaron sagt mir natürlich.
Ja, man sagt den Namen, aber du weißt nicht, worum es geht.
Nee.
Herrlich. Gut.
Herrlich.
Dann.
Also wie du angefangen hattest, dachte ich so, wie war dein Anfang? Irgendwie ein Mann, der...
Erzählt
genau,
Dinge,
erzählt,
ja.
Die er ja, machen kann, habe ich so... Uri Geller.
Der die Ach, Uhren. Stein, Schalosch.
Ich habe das früher geliebt. Genau, der die
Uri
Uhren.
Geller, Fahrradkeller.
Genau.
Ja, nein.
Nein, das ist er nicht, ne?
Naja.
Okay.
Dann fange ich mal an und ich denke, du wirst aber vielleicht im Laufe meines Falls dann die Verbindung knüpfen können.
Okay.
Ich frage dich am Ende nochmal.
Okay.
Gut, ich habe aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Ich habe natürlich Quellen dafür genutzt und das ist hoffentlich allen klar. Ich habe das ein bisschen umgeschrieben aus den Quellen. Das sind jetzt nicht immer die Originalworte teilweise schon. Es gibt ganz viele Interviews und Dokumentationen, weil tatsächlich dieser Fall einer der bekanntesten oder der bekannteste Fall zu diesem großen Oberthema ist. Didi Blanchett. Als ich meine geliebte Tochter Gypsy Rose am 27. Juli 1991 in Baton Rouge, Louisiana, zur Welt brachte, wusste ich es sofort. Dieses Kind ist etwas Besonderes. Aber ich wusste auch, ohne mich ist sie verloren. So zerbrechlich war sie, so schützenswert. Sie würde mich für immer brauchen. Gypsy. Mein Name ist Gypsy Rose Blanchett. Leider meinte es das Schicksal schon früh nicht gut mit mir. Schon als Säugling litt ich unter vielen verschiedenen Krankheiten. Ärzte sagten, meine Muskeln seien schwach, dass ich immer wieder Anfälle haben könnte, dass ich nie so sein würde wie andere Kinder. Meine Mutter stand mir aber immer zur Seite. Sie erklärte mir das alles, gab mir meine Medikamente und wachte über mich mit einer Hingabe, wie es nur liebende Mütter tun konnten. Mein Vater war fort. Da war ich kaum auf der Welt. Also waren es immer nur sie und ich. Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, hatte ich mit meinem Großvater einen Unfall auf seinem Motorrad. Es war eigentlich nichts Großes, aber danach hieß es, ich müsse einen Rollstuhl benutzen. Meine Mutter sagte, das hätten die Ärzte so entschieden. Also saß ich ab diesem Tag im Rollstuhl und für mich war das natürlich selbstverständlich. Leider war die Liste meiner Krankheiten so groß und sie wuchs über all die Jahre. Irgendwann hieß es, ich hätte Leukämie, in so jungen Jahren. Meine Mutter rasierte mir lieber schnell den Kopf, damit die Haare nicht irgendwann von den Medikamenten ausfallen würden. Ich trug dann bunte Perücken, um ein kleines bisschen Freude in die Schwere meines Lebens zu bringen. Ich litt auch unter Hörproblemen, unter Anfällen. Ich bekam Medikamente, aber immer zur rechten Zeit, immer aus den Händen meiner Mutter. Mein Alltag war geprägt von Ärzten, Untersuchungen, sogar viele, viele Operationen. Ich bekam dann eine Magensonde gelegt, weil ich angeblich kaum Nahrung zu mir nehmen konnte. Ich war halt das kranke Kind, das Mädchen im Rollstuhl. So sah die Welt mich, so sah meine Mutter mich und so begann auch ich mich zu sehen. 2005 zerstörte der Hurricane Katrina unser Haus in Louisiana und wir mussten nach Missouri ziehen. Damals war ich immer noch im Rollstuhl und trug meine Magensonde. 2007 wurde ich von der Olay Foundation als Kind des Jahres ausgezeichnet. Wer kann sich das vorstellen? Man feierte mich für meinen Mut. Ich bekam Preise, Geschenke, Applaus. Und ein Jahr später baute uns Habitat for Humanity sogar ein Haus in Springfield. Richtig schön rosa gestrichen, mit Rampe und mit einem tollen Whirlpool. Für die Nachbarn waren wir ein Bild der Hoffnung. Eine aufopferungsvolle Mutter, die Tag und Nacht für ihre todkranke Tochter kämpfte. Ich liebte meine Mutter. Viele Menschen waren von mir, von uns fasziniert. Ich war klein, kaum 1,50 Meter groß. Mein fast zahnloses Lächeln, die große Brille und meine hohe kindliche Stimme machten mich in den Augen der Leute zerbrechlich. Genau so, wie man sich eben ein krankes Kind vorstellt. Meine Mutter rasierte mir regelmäßig die Haare. Ich trug Perücken und tolle Mützen. Wenn wir nach draußen gingen, dann nahm sie immer den Sauerstofftank und meine Magensonde mit. Das vergaß sie nie. Und bis weit in meine Jugend hinein trank ich Pediasure, ein Ergänzungsmittel für Kleinkinder. Aber es half. Nach außen war sie die fürsorgliche Mutter, die man sich nur vorstellen konnte. Sie hielt meine Hand, sprach für mich, sorgte für mich. Jeder sah in ihr eine Heldin und in mir ein Wunderkind, das dank ihrer Liebe überlebte. Aber irgendetwas in mir sagte mir schon als kleines Mädchen, dass in meinem Leben etwas nicht stimmte. Lange konnte ich nicht zuordnen, was meine innere Stimme versucht hatte, mir zu sagen, bis ich es dann Stück für Stück herausfand. Ein schleichender Prozess, geblendet durch die Liebe zu meiner Mutter. Es fing damit an, dass ich eines Tages den Drang verspürte, aus meinem Rollstuhl aufzustehen. Was auch immer mich dabei gelenkt hatte, ich konnte ihm nicht widerstehen. Also stand ich auf, ganz heimlich. Ich fürchtete mich davor, gleich zu Boden zu stürzen. Aber was war das? Ich stand wirklich auf. Und ich brach auch nicht gegen jede meiner Erwartungen auf der Stelle zusammen. Da war ich nun. Ich stand neben meinem Rollstuhl, neben dem Gerät, an das ich doch jahrelang jetzt gekettet war. Und dann bewegten sich meine Beine und Füße. Erst nur wenige Schritte, dann ein paar mehr. Mein Herz raste, als würde ich etwas Verbotenes tun. Aber ich konnte es, ich konnte laufen. Und bei jedem Schritt fragte ich mich, wenn ich laufen kann, warum erzählt meine Mutter dann allen, dass ich es nicht kann? Und dann kannte ich die Antwort. Sie ploppte einfach so auf, direkt vor meinen Augen, und ich wusste, es musste traurige Gewissheit sein. Nicht ich war diejenige, die krank ist, sondern sie. Doch trotz dieser Vermutung vergingen die Jahre weiter wie bisher. Ich nahm Medikamente in allen Farben und Formen. Ich schluckte Tabletten, ließ mir Spritzen geben, hatte Operationen, und doch änderte sich nie etwas. Ich war nie gesünder, nie stärker. Im Gegenteil. Nach vielen Eingriffen ging es mir schlechter. Ich war müde, erschöpft und hatte immer Schmerzen. Ich verstand nicht, warum so viele Behandlungen nötig waren, wenn sie mir doch nicht halfen. Als ich älter wurde, begann ich Fragen zu stellen. Ich wollte wissen, wie alt ich wirklich war. Meine Mutter erzählte mir, ich sei jünger, manchmal um mehrere Jahre. Für Ärzte war ich 14, obwohl ich längst 18 sein müsste. Doch eines Tages fand ich Unterlagen, die das Gegenteil bewiesen. Mein echtes Geburtsdatum. Da wusste ich, sie log nicht nur über meine Krankheiten, sie log sogar über mein Alter. Meine ganze Identität war ein Konstrukt und ich jedes Mal ein Stück mehr zerrissen zwischen all den Zweifeln. Bildete ich mir das Ganze vielleicht doch nur ein? Oder war es die grausame Realität? Ich, Gypsy Rose, die Gefangene meiner eigenen Mutter? Letzteres sollte die Wahrheit sein. 2011 fuhr ich dann wieder einmal auf eine meiner geliebten Fantasy-Conventions. Diese Freiheit gönnte mir meine Mutter, hatte sie doch gar keine Ahnung, dass ich schon längst hinter ihre Fassade geblickt hatte. Hier auf diesen Veranstaltungen fühlte ich mich frei, denn ich konnte mich trotz meines Rollstuhls unter Menschen begeben. Hier verkleideten sich alle und jeder wurde akzeptiert, wie er oder sie war. Auf der Convention traf ich einen Mann, der mich mochte. Wir wollten zusammen weggehen. Ich hoffte, endlich entkommen zu können, doch meine Mutter holte mich zurück. Sie sagte der Polizei, ich sei minderjährig und geistig zurückgeblieben. Und natürlich glaubten sie ihr. Ich fühlte mich unsichtbar. Niemand hörte mir zu, niemand glaubte mir. Alles, was sie sagte, war für andere die Wahrheit. Von da an wurde das Internet mein Versteck, heimlich. Wenn meine Mutter schlief, lockte ich mich in Foren und Chats ein. Dort konnte ich jemand anderes sein. Dort war ich nicht das kranke Kind im Rollstuhl, sondern ein Mädchen, eine junge Frau, die lachen, lieben und träumen konnte. Es war, als würde ich zum ersten Mal ein Spiegelbild sehen, das wirklich mir gehörte. All diese Momente setzten sich wie ein Puzzle zusammen. Das heimliche Laufen, die nutzlosen Operationen, das gefälschte Alter, die Flucht, die scheiterte und schließlich die Welt da draußen, die ich online entdeckte. Schritt für Schritt verstand ich mehr, was ich jahrelang nicht hatte aussprechen dürfen. Ich war nicht krank. Meine Mutter hatte mir ein Leben voller Lügen aufgezwungen und ich war ihre Gefangene. Die Krankheiten, die Operationen, die Medikamente, vieles davon war nie notwendig gewesen. Ich konnte laufen, ich brauchte keine Magensonde. Meine Mutter hatte alles erfunden, kontrolliert, verstärkt. Sie ließ mich im Rollstuhl sitzen, rasierte mir den Kopf, zwang mich in die Rolle der Schwerkranken. Und wenn ich je wagte, die Wahrheit anzudeuten, spürte ich ihre Hand, die sich fest um meine schloss. Oder schlimmer, die Schläge, wenn wir alleine waren. Für die Welt da draußen war sie die perfekte Mutter, für mich war sie der größte Albtraum. Hi, mein Name ist Nicholas. Ich war schon immer anders als die meisten Menschen. Schüchtern, einsam, oft in meiner eigenen Welt. Viel Zeit verbrachte ich online, in Foren, in Chatrooms. Dort, zwischen all den fremden Profilen, tauchte sie plötzlich auf. Gypsy. Klein, zart, mit großen, wunderschönen Augen. Und so verletzlich. Sie erzählte mir von ihrem Leben, von ihren Krankheiten, von ihrer Mutter, die Tag und Nacht an ihrer Seite war. Und ich fühlte sofort, sie braucht mich. Ich bin der Einzige, der sie retten kann. Unsere Gespräche wurden schnell intensiver. Wir sprachen nicht nur über Alltag, sondern über Fantasien. Ich zeigte ihr meine dunklere Seite. Sie vertraute mir ihre heimlichen Träume an. Manchmal wurde es auch sexuell. BDSM, das war unsere Sache. Wir entwickelten eine gemeinsame, geheime Welt, in der wir frei sein konnten. Für mich war sie meine Prinzessin und ich ihr Retter. Doch immer wieder sprach sie von ihrer Mutter, von dieser Frau, die sie kontrollierte, die ihr Leben bestimmte. Ich hörte die Verzweiflung in Gypsys Worten. Und irgendwann war es nicht mehr nur eine Fantasie. Es war ein Auftrag. Ich sollte sie befreien, egal wie. Wir schmiedeten Pläne. Gypsy besorgte ein Messer, Handschuhe, Klebeband. Sie sagte, sie würde mir die Tür öffnen, wenn ihre Mutter schlief. Ich kaufte ein Busticket nach Springfield, Missouri. Auf der Fahrt zitterte ich. Nicht vor Angst, sondern vor Erwartung. Ich würde endlich meine Prinzessin treffen und ihr das Leben schenken, das sie verdiente. Am 9. Juni 2015 kam ich in Springfield an. Gypsy holte mich ab, heimlich und leise. Wir gingen in ihr rosa Haus. Es war still, nur das Ticken einer Uhr irgendwo im Hintergrund. Sie führte mich hinein und drückte mir das Messer in die Hand. Ihre Augen flackerten zwischen Angst und Hoffnung. Dann verschwand sie ins Badezimmer. Sie sagte, sie könne nicht dabei sein. Ich ging in das Schlafzimmer. Da lag Didi, friedlich, schlafend und nichts ahnend. In meinem Kopf hallte nur ein Gedanke. Wenn sie tot ist, ist Gypsy frei. Ich setzte an und dann tat ich, was ich tun müsste. Ich stach auf sie ein, immer wieder, ganze 17 Mal in ihren Rücken. Sie wurde wach dabei. Ihre schmerzerfüllten Schreie hallten durch das Haus. Ich hörte die Tür des Badezimmers zufallen, wusste, dass Gypsy sich die Ohren zuhielt. Immerhin war es noch immer ihre Mutter, die hier ihren letzten Überlebenskampf austrug. Es dauerte Minuten, lange, endlose Minuten. Doch dann war es still. Ich stand da, das Messer in meiner Hand, mein Herz hämmerte. Ich hatte getan, wofür ich gekommen war. Ich hatte das Monster besiegt. So sah ich es, für Gypsy, für unsere Liebe. Wir blieben noch im Haus und liebten uns innig. Wir waren zusammen, wie wir es uns immer vorgestellt hatten. Wir nahmen Geld aus einem Safe, über $4,000. Wir packten das Messer in einen Umschlag und schickten es an meine Adresse in Wisconsin, damit niemand es bei uns fand. Dann stiegen wir in den Bus. Ich hatte das Gefühl, wir begannen ein neues Leben. Eine Reise, die nur uns gehörte. Doch die Realität holte uns schnell ein. Wir gingen einkaufen, sahen Filme, taten so, als wären wir frei. Aber im Hintergrund rauschte die Wahrheit. Ich hatte einen Menschen getötet. Und es würde nicht lange dauern, bis die Welt uns fand. Ich dachte, wir hätten genug getan, um unsichtbar zu bleiben. Doch der Facebook-Post, den Gypsy geschrieben hatte, war wie ein Schrei ins Nichts. Ein Schrei, der die ganze Welt aufhorchen ließ. Freunde und Nachbarn sahen die Worte auf Didis Seite. That bitch is dead. Sie riefen an, sie gingen zum Haus, aber niemand öffnete. Sie wussten, dass Didi und Gypsy manchmal unangekündigt zu Ärzten fuhren. Doch diesmal war es anders. Das Auto stand in der Einfahrt, die Vorhänge waren dicht, die Fenster abgedunkelt. Und trotzdem Stille. Also riefen sie die Polizei. Ich erfuhr später, dass ein Nachbar durchs Fenster kletterte, dass er die Rollstühle im Wohnzimmer sah, alles unversehrt, nur keine Didi, keine Gypsy. Für die Nachbarschaft war klar, Gypsy konnte ohne Rollstuhl, Medikamente, Sauerstoffflaschen und Ernährungssonden nicht überleben. Die Panik war groß. Sie richteten sogar eine Spendenaktion, ein GoFundMe, um die Beerdigungskosten zu tragen, für Didi und vielleicht auch für Gypsy ein. Sie hielten uns für Opfer. Doch die Wahrheit kroch unaufhaltsam ans Licht. Eine Bekannte von Gypsy zeigte der Polizei Ausdrucke, die ich in Chats hinterlassen hatte. Mein Namen, meine Spur. Damit wandten sie sich an Facebook, ließen die IP-Adresse überprüfen und da war sie, Wisconsin, mein Zuhause. Am 15. Juni 2015 standen die Beamten vor unserer Tür in Big Bend. Es war keine Bitte, es war eine Razzia. Waffen, Uniform, harte Stimmen. Sie durchsuchten das Haus und fanden uns. Ich sah die Gesichter der Polizisten, als sie Gypsy auf eigenen Beinen gehen sahen. Kein Rollstuhl, keine Krankheit. Nur sie, frei und lebendig. Für die Welt war das der große Schock. Für mich war es der Moment, in dem ich verstand, es war vorbei. Wir stellten uns, wurden verhaftet. Mord, bewaffnete Straftat. In Springfield jubelten die Menschen, als sie hörten, dass Gypsy in Sicherheit sei. Sie hatten so sehr geglaubt, dass sie das Opfer sei, die ewige Kranke. Aber dann sprach der Sheriff von Greene County diesen Satz, der alles veränderte. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Und die Wahrheit brach sich Bahn. Gypsy war nie krank gewesen, ihre Mutter hatte sie ihr Leben lang getäuscht, misshandelt, gefangen gehalten. Doch für mich änderte das nichts mehr. Gypsy bekam 10 Jahre Haft für Totschlag zweiten Grades. Ich selbst wurde für Mord ersten Grades verurteilt, lebenslang, ohne die Möglichkeit auf Bewährung, plus 25 Jahre für bewaffnete Straftat. Ich hatte geglaubt, ein Held zu sein, der seine Prinzessin rettet. Am Ende blieb nur die bittere Wahrheit. Ich war ihr Mörder und mein Leben endete in einer Zelle. Gypsy. Als die Polizisten das Haus in Wisconsin stürmten, war es, als ob die Welt zusammenbrach und zugleich eine neue begann. Sie fanden mich nicht im Rollstuhl, nicht an Schläuche und an Geräte gebunden, sondern auf meinen eigenen Beinen. Zum ersten Mal sahen die Menschen die Wahrheit, ich war nie krank gewesen. Doch dieser Moment der Befreiung fühlte sich nicht wie Freiheit an. Sie legten mir Handschellen an, führten mich hinaus wie eine Kriminelle. Und vielleicht war ich das auch. Ich hatte meine Mutter nicht mit eigenen Händen getötet, aber ich hatte es zugelassen. Ich hatte geholfen, geplant und ich hatte gewollt. In Springfield erfuhr die Stadt, dass ich am Leben war. Erst Erleichterung, dann Unglauben, dann Wut. Die Medien rissen sich um die Geschichte. Die Heldin, die Kranke, das Opfer. Plötzlich war ich das Mädchen, das eine Mutter auf dem Gewissen hatte. 2016 stand ich vor Gericht. Meine Anwälte erklärten, was niemand begreifen wollte, dass ich jahrelang gefangen gewesen war, dass mein Körper und mein Leben kontrolliert wurden, dass ich nie eine Kindheit gehabt hatte. Ich bekannte mich schuldig des Mordes zweiten Grades. 10 Jahre Haft. Und so fand ich meine Freiheit im Gefängnis. Zum ersten Mal durfte ich entscheiden, wann ich aufstehe, was ich esse und wie ich mich bewege. Zum ersten Mal durfte ich einfach Gypsy sein, nicht die Tochter einer kranken Geschichte. Die Jahre hinter Gitter waren hart. Ich war nicht unschuldig, das wusste ich. Aber für mich bedeutete diese Mauer auch keine Schläge mehr, keine Lügen mehr, keine Perücken, keine Schläuche, nur ich. Während meiner Zeit im Gefängnis suchte ich nach Halt, nach Verbindung zur Welt draußen. Über ein Brieffreundschaftsprogramm lernte ich Ken Oerker kennen. Wir schrieben uns lange und schließlich verlobten wir uns. Doch die Beziehung hielt nicht. Irgendwann gingen wir getrennte Wege. Später, im Juli 22, heiratete ich Ryan Anderson, einen Lehrer aus Louisiana. Die Hochzeit fand im Gefängnis statt, ohne Gäste, nur wir beide. Es war ein stiller, besonderer Moment in einer lauten, chaotischen Welt. Im Dezember 23 kam ich frei. Nach 8 Jahren Haft. Eigentlich hätte ich 10 absitzen müssen, aber ich wurde auf Bewährung entlassen. Endlich draußen, endlich frei. Noch am Vorabend hatte ich mein E-Book fertiggestellt. Es erschien im Januar 24 und für mich war es ein Stück meiner Stimme, welche sich in die Welt hinaustragen konnte. Die Tage nach meiner Entlassung waren überwältigend. Kameras, Reporter, Interviews. Im Januar saß ich bei Good Morning America und bei CNN, sprach über meine Zeit im Gefängnis, über meine Zukunft. Am selben Tag stand ich bei The View im Studio. Plötzlich wollte jeder hören, was ich zu sagen hatte. Ryan und ich drehten eine Dokumentarserie. Sie lief im Juni 24 auf Lifetime und zeigte, wie mein Leben nach dem Gefängnis aussah. Die Freiheit, aber auch die Unsicherheit. Doch die Öffentlichkeit war gnadenlos. Mein Instagram-Account hatte zeitweise fast 8 Millionen Follower. Die ständige Aufmerksamkeit, die Kommentare, das ständige beobachtet werden, es wurde zu viel für mich, also löschte ich all meine Konten, denn ich wollte atmen. Im März 24 trennten Ryan und ich uns letzten Endes und ich zog zurück zu meinen Eltern in den Bayou. Also da, wo sie gelebt haben. Ich sagte damals, die Leute haben mich gefragt, was in meinem Leben passiert. Leider gehen mein Mann und ich durch eine Trennung. Ich habe die Unterstützung meiner Familie und Freunde. Ich lerne auf mein Herz zu hören und ich brauche Zeit, um herauszufinden, wer ich wirklich bin. Kurz darauf tauchte ich in einer Folge der 5. Staffel von The Kardashians auf. Ein seltsames Gefühl, von einem Gefängnis direkt in eine der bekanntesten Reality-Shows der Welt. Und dann kehrte noch etwas zurück, das ich nicht erwartet hätte. Meine Beziehung zu Ken. Am 30. April 24 gab ich bekannt, dass wir wieder zusammen sind. Und am 9. Juli teilte ich die wohl größte Nachricht meines Lebens. Wir erwarten unser erstes Kind. Im Dezember 24, genau ein Jahr nach meiner Entlassung, kam unsere Tochter Aurora zur Welt. Manchmal frage ich mich, wie all das möglich ist und wie ich all das überlebt habe, all die Lügen, den Schmerz, das Gefängnis, die Kameras und nun halte ich selbst ein kleines Leben in meinen Armen. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr nur Gypsy bin, die andere sehen wollen, die Leidende, die Mörderin ihrer Mutter, das Opfer, sondern dass ich die Chance habe, die Frau und die Mutter zu werden, die ich selbst schon immer sein wollte. Das war mein Fall.
Sehr gut. Krass einfach nur. Mega, dass du den Fall genommen hast. Richtig, richtig gut. Witzigerweise habe ich mich vor kurzem, weil der Fall wurde verfilmt, und vor kurzem habe ich mir erst einen Trailer dazu angeschaut, und wo du nur die ersten Worte gesagt hast und Magensonne du genannt hattest, wusste ich direkt, das ist der Fall. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Lügenbaron.
Weil natürlich heißt der Hieronymus Karl Freier von Münchhausen.
Ja, genau.
Und wie das vielleicht der ein oder andere schon
habe ich mir auch gleich hier aufgeschrieben,
gedacht hat, geht es um das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Vielleicht kurz zur Abgrenzung, das Münchhausen-Syndrom gibt es auch, aber da erfindet oder verursacht eine Person eine Krankheit bei sich selbst, was noch abzugrenzen ist von der Hypochondrie. Das ist ja wirklich eine Einbildung, weil man denkt, das hat es. Münchhausen ist eher wirklich dieses bewusste Erfinden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was alles, sowohl Stellvertreter als auch Münchhausen-Syndrom natürlich auch, darf man nicht vergessen, ernstzunehmende psychische Erkrankungen sind.
Ja, klar.
Wir sprechen hier von einer Mutter, die nicht, also die psychisch nicht in der Lage war, glaube ich, das zu unterscheiden. Also es ist ja auch eine psychische Krankheit. Deswegen fand ich ihren Satz so gut. Den hatte sie wirklich in der Doku gesagt. Ich habe erkannt, dass nicht ich
sondern,
krank bin, sondern meine Mutter.
Ja, genau.
Und
kannst du dich entsinnen wegen diesen Münchhausener Stellvertreter-Syndrom? Das habe ich direkt auf diesen Zettel aufgeschrieben, dass wir von Michael Zockers auch mal so einen Fall hatten. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen.
Ich glaube, ja.
Das war, glaube ich, ein deutscher Fall auch.
Ja, es gibt viele Fälle.
Ja, na klar,
tatsächlich,
super viele.
Aber das hier ist tatsächlich der bekannteste, weil das natürlich der bekannteste ist, weil sie ihre Mutter hat umbringen lassen.
Ja, das ist richtig heftig.
Und ich weiß, ich habe den Film nämlich auch vor langer Zeit mal gesehen. Ich hatte dann gegoogelt, dass es nicht 1:1 die Verfilmung ist dazu, aber darauf basiert. Aber es gibt tatsächlich auch eine Doku darüber.
Hast du erzählt, nach dem Gefängnis hat sie die gedreht. Ne?
Und vielleicht ist es nochmal wichtig, also dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist ein Krankheitsbild, bei dem die Person eben Krankheiten erfindet oder verursacht bei anderen Personen und meist eben beim eigenen Kind.
Um einfach so die aufopfernde Mutter oder Vater zu spielen, ne? Mitleid zu bekommen, ne? Bedürfnis von Zuwendung, sowas halt einfach,
und es ist,
dass man sagt, ach du arme Mutter.
Ja, und es wird wirklich als psychische Störung eingestuft, bei der jemand eben Symptome vortäuscht oder künstlich erzeugt, um eben, wie Maxi schon gesagt hat, Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu erlangen von Ärzten, Familie oder der Öffentlichkeit und natürlich dem Kind das Gefühl zu geben, gebraucht zu werden.
Ja.
Typische Täterprofile sind eben überwiegend Mütter, die ihre Kinder in Anführungsstrichen krank machen. Seltener Väter oder Pflegeeltern und Betreuer. Und eben, was es so schwierig macht, ist, dass sie häufig nach außen eben wirklich besonders fürsorglich und aufopferungsvoll und präsent wirken. Arzttermine wahrnehmen, wo man erstmal sagen würde, oh Gott, was für aufopferungsvolle Menschen, die kümmern sich um das Kind noch und nöcher, ne? Und sie haben oft selbst auch medizinische Vorkenntnisse und kennen sich deswegen auch mit der Fachsprache aus, weil sie sich selbst natürlich viel mit Krankheiten beschäftigen. Häufig sind die Opfer, typische Opfer sind eben Kleinkinder oder Kinder. Gypsy war ja nun war schon in den 20ern. Die hat das Leben mit ihrer Mutter gelebt, weil sie auch gesagt hat, ihre Mutter war zusätzlich aber auch gewalttätig. Ne, wenn irgendwie sie gespürt hat, dass ihre Tochter was merkt oder sich dagegen auflehnen will, dann hat ihre Mutter ihr sowohl physisch als auch psychisch Gewalt angetan.
Ne? Ja,
genau, und auch handgreiflich geworden. Und gelegentlich gibt es wohl aber auch diese, also abhängige Partner oder ältere Menschen oder auch Haustiere, fand ich auch interessant. Ne, das ist auch nochmal eine Form.
Die sich auf Haustiere
absenden. Genau, dass die Haustiere krank machen und so weiter.
Das ist so schlimm, ne?
Und ja, die Form des Missbrauchs fand ich auch interessant mal zu hören, ist eben das Vortäuschen von Symptomen, dass sie eben den Ärzten erzählen, es gibt Krampfanfälle, Atemnot, Magenkrämpfe und so weiter, dass sie die Sachen manipulieren bewusst, zum Beispiel ein Fieberthermometer erhitzen, Urinproben verfälschen. Da habe ich noch so gedacht, früher habe ich selber mal Fieberthermometer gefälscht, habe ich dann immer so an die Heizung gehalten oder so. Das machen die wirklich ganz bewusst. Aber, und das finde ich auch krass, sie führen Krankheiten ja auch wirklich herbei, indem sie ihre Kinder vergiften durch kleine Dosen. Also immer so, dass es natürlich nicht tödlich ist, aber dass es ein Gift ist, was sie dann täglich einnehmen und die Kinder schwächt, indem sie Infektionen hervorrufen, Medikamente bewusst überdosieren und teilweise eben auch Nahrung oder medizinische Mittel zurückhalten, um das Krankheitsbild zu verstärken. Vielleicht für diejenigen, die auch in unserem Bereich arbeiten. Ich habe hier mal gefunden, woran man das erkennen kann. Vielleicht, also sozusagen Red Flags, woran man Kinder erkennt, deren Mütter oder Eltern an diesem Syndrom leiden. Man sagt, also man achtet darauf, ob es eben häufig wechselnde Symptome gibt, die sich medizinisch nicht erklären lassen. Dass diese Beschwerden häufig nur in der Gegenwart der Mutter oder Bezugsperson auftreten, dass die Kinder viele, viele Arztbesuche haben, Krankenhausaufenthalte, oft auch bei wechselnden Ärzten ist sehr wichtig, dass sie eine auffällige medizinische Vorgeschichte haben mit Eingriffen, dass die Mutter sehr überfürsorglich, aber eben zugleich auch kontrollierend vorkommt und wenn schwerwiegende Diagnosen gestellt werden, die Eltern trotzdem ungewöhnlich entspannt damit umgehen.
Ja.
Und natürlich ist es jetzt ganz schwer, weil all das, was wir gehört haben, kann auch sein, wenn ein Kind chronisch krank ist oder überhaupt eine Krankheit hat. Klar. Deswegen ist das auch ganz, ganz schwer zu erkennen, dass ja, ein Kind in so einem Konstrukt gefangen ist. Und die Folgen für die Opfer sind halt wirklich, ne, wir haben körperliche Schäden, psychische Schäden in schweren Fällen bis zum Tod. Und es ist halt eben nicht diese aggressive Form der Kindesmisshandlung, die man sieht, ne, körperlich oder irgendwas, wie bei Gabriel Fernandez zum Beispiel. Mhm. Sondern es ist ja wirklich hintenrum und ganz, ganz heimtückisch. Und genau, ich hatte jetzt, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, weil diese Frage finde ich natürlich super interessant. Du hast bestimmt auch gleich noch ein, zwei Anmerkungen, weil ich quatsche hier schon so. Aber ich war irgendwie, ich finde diesen Fall so, ja, interessant einfach, ist die Frage nach Gypsy, ist sie Opfer oder Täterin? Das ist ganz oft gekommen. Ist sie kriminell oder, ne? Also ist sie Opfer oder Täter? Und genauso die Mutter, ist die Mutter kriminell oder ist sie krank? Oder wird man das einzuschätzen?
Ja, also ich sage definitiv, sie ist das Opfer. Denn man hat ja auch gemerkt, klar, sie hat ihre, oder sie hat einen Auftragskiller beauftragt und hat ihre Mutter umbringen lassen. Natürlich ist sie in dem Fall auch Täterin, dafür hat sie auch ihre Strafe bekommen. Aber man hat ja gemerkt, dass sie selbst im Gefängnis sagt, wow, ich konnte aufatmen, ich brauchte nicht irgendwelche Perücken, irgendwelche Nahrung zu mir nehmen oder irgendwelche Krankenhausbesuche und Arztbesuche wahrnehmen, sondern ich war einfach mal Gypsy und habe einfach mal gelebt. Natürlich war das Gefängnis keine leichten Jahre, aber ihr ging es besser als zu Hause. So hat sie es ja auch dargestellt. Und definitiv ist sie das Opfer, wenn sie 20 Jahre festgehalten wurde zu Hause. Sie wusste weder, wie alt sie ist, bis sie einfach mal dann gedacht hatte, guck mal, was für eine innere Stimme einfach in dir ist. Und du sagst, du bist dann irgendwann nicht mehr 12, 13 oder selbst 15 oder 16 Jahre, sondern vielleicht war sie wirklich schon so gegen 18, 19, wo sie ein bisschen reifer wurde und gesagt hat, irgendwas sagt mir, dass ich jetzt einfach mal aufstehe und irgendwas ist hier falsch. Also definitiv das Opfer, meines Erachtens.
Ja, also ich finde es immer schwierig.
Natürlich hat die Mutter eine
psychische Erkrankung. Die Mutter ist auch, wie man gesagt, wir sagen auch mal Betroffene und so weiter. Ja. Aber die Mutter ist ja irgendwo auch ein Opfer ihrer selbst. Sie kann ja nichts für diese psychische Erkrankung. Das finde ich an diesem Fall so schwer. Erstmal, wie viel Hass oder Angst oder was musst du finden, dass du überhaupt deine Mutter umbringen lässt?
Da gehört also einiges schon, dazu. Genau.
Das muss ja, zeigt ja schon die Verzweiflung dieses Mädchens.
Aber guck mal, die Mutter ist von Anfang an, von klein auf, hat sie das gesagt. Sie hatte doch gar keine Chance, sich zu wehren, zu widersprechen. Sie kannte es doch nur so. du wirst groß, du hast dann die Magensonde, du nimmst keine richtige Nahrung zu dir, alle Zähne fallen dir aus, du hast keine Haare, dir werden die Haare rasiert, weil sonst wachsen sie ja, wäre ja schön scheiße ja. für die Mutter. Du bist absolut ein Opfer. Also
ich weiß, aber du liebst ja deine Mutter trotzdem und ich finde es so krass, diesen, weil sie war ja eben schon älter. Nun kann man ja sagen, ob sie nicht in ihrer Entwicklung auch zurückgeblieben ist irgendwo genau. in der Zeit. Weil sie vielleicht nicht diese Kindheit hatte, aber so, wenn du Interviews von ihr siehst, macht sie jetzt schon einen erwachsenen ja. und guten Eindruck. Aber, weiß ich nicht, die Liebe zu ihrer Mutter, finde ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte erst, aber die Liebe zu ihrer Mutter wird ja auch deutlich, dass sie das nicht selbst macht und nicht ja. dabei sein kann.
Genau.
Hm. Also ich habe das ja. öfters jetzt gelesen, dass sie sich die Ohren zugehalten hat, dass sie es selbst beschrieben hat, sie sich die Ohren zugehalten. Sie konnte die Schreie ihrer Mutter gar nicht ertragen. Aber das sie war so zerrissen, weil stimmt. sie endlich leben wollte, ja. weil sie selbst nicht rausgekommen ist, weil ihr niemand geglaubt hat. So ist ja auch schwierig. Man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht, dass in Amerika das Gesundheitssystem ist anders, die Verhältnisse, es ist ein anderes Land, auch mit einer anderen Kultur. Ne? Vielleicht wäre es bei uns anders gewesen, man weiß es nicht so. Ne? Mhm. Aber weiß ich nicht. Als Täterin, Mittäterin auf jeden Fall. Ich meine, eine richtige klar. Täterin ist sie nicht, aber...
Natürlich, er hätte es ja ohne sie ja. nicht gemacht. Sie hat ihn schön Honig ums Maul geschmiert, hat gesagt, ja, und wir beide zusammen. Du hast ja gesehen, wie blind er da reingegangen ist. Jetzt können wir endlich glücklich sein und so. Aber er hat im Endeffekt lebenslänglich bekommen. Hätte er sie gar nicht kennengelernt über diese Foren oder irgendwie, dann hätte er noch ein glückliches Leben bis in alle Ewigkeiten vielleicht. Also sie hat ihn schon sehr ausgenutzt in der Hinsicht. Sie ist natürlich... definitiv auch Täterin, aber größtenteils, sage ich.
Ja, also für mich ist sie auch eher Betroffene als Täterin. Genau. Genau. Was ich hier auch ganz interessant fand, das ist jetzt ein anderer Diskussionsansatz, und zwar die Verantwortung der Ärzte und Behörden. Und zwar hatte ich noch gelesen, dass angeblich auch das Jugendamt anonym gewarnt wurde, aber nicht durchgriff. Und dass wohl auch mehrere Ärzte bestimmte Verdachtsmomente hatten, dass Gypsy laufen konnte. Oder eben auch bewiesen wurde, dass sie keine Muskelerkrankung hatte. Das ist natürlich die Frage, hätten Ärzte oder Behörden stärker eingreifen müssen? Ne, warum wurde sie so lange geglaubt? Aber ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Als Arzt hast du ja auch ja. sehr, sehr viele Patienten. Wie gesagt, das Stellvertretersyndrom ist halt auch nicht so häufig. Ja, aber in erster Linie siehst du aber eine... Naja, in erster Linie sagst du doch aber, entschuldigen Sie, liebe Frau, Dame, die Diagnose, die Sie stellen oder vorher gestellt wurde, die stimmt nicht, Ihr Kind hat das nicht. Gut, und dann entlässt du ja erstmal eine Mutter damit. Du kriegst ja jetzt nicht mit, dass sie zu Hause dem Kind trotzdem noch sagt, genau. dass das passiert.
Aber da sind wir wieder beim Thema, dass man sagt, okay, die Magensonde wird eingesetzt. Sie ist ja mehrere Tage, vielleicht Wochen auch mal im Krankenhaus, dass man vielleicht sieht, die Werte prüft, sie erholt sich davon, sie geht es besser. Wenn man das hätte man ein bisschen vielleicht besser prüfen sollen, wenn sie entfernt von der Mutter ist, dass sie keine schlechten Werte hat. Und ja. sobald sie wieder zu Hause ist, wieder dementsprechend, ne? Und ja. deshalb auch dieser öftere Arztwechsel etc. Also ja, 20 Jahre, dass die Ärzte auch nicht feststellen können, dass sie sagen, sie ist noch 14. Woher nehmen
ja,
sie
aber
das?
Ne? Ja, aber das lag daran, tatsächlich hatte ich auch gelesen, hatte ich jetzt nicht so ganz eingebaut, der Hurricane hatte ja stimmt. das zerstört ja. und sie hat gesagt, dass es die Dokumente nicht mehr gibt.
Ja, stimmt.
Dass die Dokumente kaputt gegangen sind, weg sind und hat das dann anders beantragt, als sie eigentlich alt ist. Mhm. Und das waren aber immer so eine Verdachtsmomente, weil du ja anhand von Muskeln und Knochen und so schon erkennen kannst, in welchem Entwicklungsstadium.
Und anhand der Zähne eigentlich auch. Genau. Und die Zähne sind ja so wertvoll, daran kannst du das Alter...
Aber sie hätte kaum noch Zähne.
Genau.
Weil die rausgefallen sind.
Ja, na, genau. Das spielt halt auch wieder ja. in die Karten.
Aber ich finde das mit den Behörden, ich finde es wirklich schwierig, weil es gibt ja nun auch wirklich viele Eltern, leider, die natürlich verzweifelt sind, weil die Kinder irgendwas haben, was nicht rausgefunden wird. Kennen wir ja auch bei uns in der Schule, dass wir auch welche hatten, die mal chronisch krank waren, wo man nicht wusste, woher. Wo die Eltern natürlich genauso aufopferungsvoll sind und die Ärzte vollquatschen, zu jedem Arzt gehen, zu mehreren Ärzten ja. und sagen, mein Kind hat etwas, behandeln Sie es, gucken Sie, machen Sie dies und das und jenes. Ne?
Und würde man auch nie denken.
Ja, in erster Linie sieht man erstmal aufopferungsvolle Eltern. Ja. Also ich finde, das ist wirklich sehr ganz schwierig zu bewerten, dieser Fall.
Das hat sie sich bestimmt auch alles sehr extrem durchdacht. Ne? Keine Dokumente, die Zähne fallen alle aus, ne? Die Haare sind abrasiert. Du trichterst deiner Tochter ja auch dementsprechend irgendwelche Werte und Normen ein. Du bist krank. Wenn du das jeden Tag hörst und Tabletten nimmst, dann bist du irgendwann noch krank, ja. psychisch. Und dann hast du auch diese Körpersprache, dass es dir nicht gut geht und Das ist schon Wahnsinn.
Ja, und sie wurde natürlich auch, also sie muss ja so einen Endorphinrausch gehabt haben, weil sie ja von der Gesellschaft auch richtig gepusht wurde, ne? Guck mal, sie hat durch Mitleid Spenden gewonnen, also bekommen ja. Ein Haus, Charity-Reisen,
ja.
Hier ein Fonds und was weiß ich, ne? Sie wurde ja absolut in den Medien bewundert oder in der Nachbarschaft und so weit, wie es ging, als aufopfernde Mutter. Und natürlich spielt unsere Gesellschaft da auch irgendwo eine Rolle, ne? Weil wir so viel Aufmerksamkeit darauf lenken. Mhm. Und das Mitleid wird auch sehr stark belohnt. Und naja, ist ja irgendwo dann auch ein Anreiz. Ist jetzt nicht, dass die Gesellschaft daran schuld ist, aber es war wahrscheinlich für sie auch immer ein Anreiz. Gerade nach dem Hurricane, du verlierst dein Haus, die bauen dir ein schönes neues rosa Haus mit einem Whirlpool und so weiter und so fort. Aber ich finde eben die Person der Mutter auch interessant, weil nach wie vor müssen wir einfach festhalten, dass es eine psychische Erkrankung ist. Ne?
Mhm.
Und natürlich ist sie Täterin. Natürlich, ja, andererseits denke ich mir auch, dass wir auch andere Serienmörder haben oder Mörder oder Leute, denen Kinder etwas antun, die auch eine psychische Erkrankung haben und trotzdem Täter. Aber in ihrer Welt ist ja das richtig gewesen wahrscheinlich, was sie tut. Oder nachvollziehbar. Ne? Und das finde ich immer so interessant, wenn man eine psychische Krankheit mit einer Straftat so auch versucht zu vergleichen, wenn man es so sagen kann. Was hättest du, was würdest du für eine Strafe angemessen finden? Das ist mal interessant. Wenn sie jetzt nicht umgebracht worden wäre, ne?
Ja, das wäre rausgekommen. Lebenslänglich, definitiv. Also, Sicherheitsverwahrung auf jeden Fall. Ne?
Aber hättest du wirklich Sicherheitsverwahrung? Weil sie würde es ja niemand anders antun.
Ja.
Ich hätte sie vielleicht wirklich eher in der Psychiatrie geschickt. Ja, genau. Gar nicht lebenslänglich, sondern versucht, dieses Stellvertreter-Syndrom
aber zu therapieren. Aber sie hat ja vielleicht noch weitere, sie ist ja schon etwas älter, ne? Sie hat ja vielleicht auch schon noch weitere Familienangehörige oder würde sich es dann selbst antun. Oder. Ja, ist vielleicht ein bisschen hart. Aber stell dir das mal vor, deine Mutter oder meine Mutter, 20 Jahre eingesperrt. Ja. Sorry, wir reden letzten Fall noch über Natascha Kampusch, die 8 Jahre weggesperrt wurde. Das Gefühl ist genau das Gleiche. Nur, dass es deine eigene Mutter ist. Klar, wo du durftest du raus zu irgendwelchen Arztbesuchen oder so, aber die hat dich zu Hause auch des Öfteren mal eingesperrt. Dich auch körperlich angegriffen, wenn du nicht das gemacht hattest, was sie wollte. Sie hat dich total benutzt. Sie hat psychisch und seelisch bist du total 20 Jahre in Gefangenschaft, hundertprozentig. Also ist für mich genau das Gleiche. Ja. Ich kann ja auch über diesen Fall, das ist jetzt ein Baby gewesen, was wir uns ja, ich weiß nicht, dass du sagst, dass du den Fall nicht kennst, doch du kennst ihn hundertprozentig. Wir haben uns den sogar so zusammen, glaube ich, mal angehört gehabt. Das ist ja jetzt so, dass sie sich selbst daraus so ein bisschen gelöst hatte, Gypsy, und hat es ja geschafft, selbst zu erkennen, hey, ich bin doch vielleicht gar nicht krank. Was sagt mir meine innere Stimme? Aber es gab den Fall, dass ein Baby auch immer ständig krank war und die Mutter hat ihm, also dem Baby, im Endeffekt immer ihre eigenen Fäkalien in den Mund gespritzt mit der Spritze. Und dadurch hatte das natürlich dann immer ganz hohe, also Fieber und ganz hohe Erkrankungen oder generell, ich glaube sogar auch
Moped war da gerade.
Ja, das hat mich gerade erschrocken. Hier ist gerade jemand sehr schnell an unserem Häuslein vorbeigefahren. Nein, hatte Blut, eine Bluterkrankung und alles. Also es war extrem schlimm, es war immer ein Baby, nicht mal ein Jahr alt. Ja, bis es dann immer, die Mutter auch sehr aufopfern, immer ins Krankenhaus gefahren und am Bett, am Kinderbett. Was hat mein Kind? Und sobald 2, 3 Tage vorbei war und das Kind auf der Intensivstation es geschafft hatte, dieser Infektion zu entkommen und wieder auf eine normale Kinderstation gelegt wurde, durfte die Mutter das Kind wieder besuchen. Und sofort hat das wieder ganz schlechte Blutwerte oder was weiß ich. Bis dann mal diese Spritze in der Handtasche, irgendwie eine Schwester hatte das gefunden. Da war ihr eigener Kot drin, ne? Das hatte sie ihr eigenem Kind gespritzt. Und das ist
auch richtig, richtig
krass. Und sorry, krass. So eine Mutter, ja, muss ins Gefängnis. Also
ja,
klar, aber Psychiatrie genau. Und
ja, Behandlung. Also in der Psychiatrie. Also ich denke definitiv schon, dass sie nicht in eine normale Zelle gehört.
Ja.
Aber als ich das Thema recherchiert habe, habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit dem Syndrom auseinandergesetzt und habe dort aber ja häufig gelesen auf Seiten, dass es sehr, sehr schwierig ist, Menschen mit diesem Krankheitsbild zu therapieren, weil sie meist keine Krankheitseinsicht haben. Also sie glauben halt, sie helfen wirklich dem Kind oder sehen sich als Helden. Und dass auch die Therapie, die Erfolgsquote dieser Therapie halt eher gering ist, da diese Täuschung oft geleugnet wird. Und wenn eine Therapie gelingt, dann ist sie sehr, sehr langfristig und muss sehr, sehr intensiv auch psychiatrisch betreut werden. Mhm. Eben durch Psychotherapie, genau. Verhaltenstherapie, Familientherapie, medikamentös. Weil es gilt halt nicht nur einfach als psychische Störung, sondern eben auch als wirkliche Persönlichkeitsstörung und eine Störung der Impulskontrolle und ist sehr, sehr selten und schwerwiegend, was es natürlich noch mal schwieriger macht. Heutzutage ist natürlich Depression, Angststörung viel im Mund und in aller Munde und da kann man auch recht gut mit Medikamenten und Therapie gegensteuern, dass man da auch gut wieder rauskommt. Aber das ist bei einer Persönlichkeitsstörung, bei einer richtigen Persönlichkeitsstörung, wie zum Beispiel auch einer Borderline-Störung, schon schwieriger. Und das Rückfallrisiko soll wohl auch sehr, sehr hoch sein. Ja. Und in der Fachliteratur spricht man halt von einer schlechten Langzeitprognose. Ja, also das wäre es so von mir aus. Vielleicht, wenn der ein oder andere das jetzt noch nicht ganz mitgeschnitten hat, was die Geschichte damit zu tun hat. Der Lügenbaron oder der das erzählt, heißt ja mit Nachnamen Münchhausen. Oder von dem diese Kurzgeschichten quasi dann handeln. Und der erzählt ja immer ganz viele Geschichten, um sich selbst ganz toll in der Öffentlichkeit darzustellen. Und sowohl das Münchhausen-Syndrom als auch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, worüber wir gesprochen haben, ist halt wirklich nach ihm benannt.
Ja.
Ja.
Gut. Ja. Deshalb hast du den Nachnamen auch noch nicht verraten.
Ja, genau, weil sonst hättest du ja alle gewünscht.
Hättest du Münchhausener gesagt?
Ja.
Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber sofort, wo du angefangen hast, als du angefangen hattest, da dachte ich mir, jetzt geht's doch los.
Ja, aber ich hatte tatsächlich diese Geschichte genommen, weil es ist die bekannteste, der wird auf der Kanonenkugel. Also ich kenne das mit diesem der halbe Litauer, wo es um so ein Pferd geht, was dann halbiert wird und so. Das habe ich tatsächlich auch immer in der Schule behandle ich das immer bei Thema Inhaltsangaben. Aber aber genau das war ja das, was ich wollte. Das
mich verwirren. Nicht gleich weiß. Die Verwirrung ist verwirrt, ne? Gut, dann vielen lieben Dank für deinen Fall heute. Hast einen guten Start hingelegt.
Thank you very much.
Für die kommenden Wochen. Jetzt geht's wieder ab hier. Ja, wie machen wir denn weiter, liebe Anne? Wöchentlich? Ja,
jetzt kommt's auf dich drauf an,
jetzt wann du es schaffst.
Ich finde, wir sagen, wenn wir hören, wann wir es schaffen. wenn wir es aufnehmen, meine ich.
Time. Also. Ich sag jetzt, dass wir es nächste Woche schaffen. Definitiv.
Okay. Na dann, ihr habt es gehört. Maxi hat gesagt, sie schafft es nächste Woche, weil sie ist dran.
Ja, wir schaffen das. Und genau, dann werde ich mich an den Fall setzen. Ich habe da schon 2, 3 im Hinterstübchen, mal sehen. Dann lasst euch überraschen. Dann starten wir erstmal in die wöchentliche Aufnahme. Wir wollen ja immer top aktuell sein. So sind wir halt. Heute um 0 Uhr geht schon der Fall online. Oder die Folge. Folge 26 sind wir jetzt. In 4 Folgen sind wir wieder in einer Jubiläumsfolge. Folge 30. Wer Bock hat und 16 Jahre alt ist, kann sich gerne bei uns bewerben für wieder eine coole Folge zusammen. Oder wir lassen uns was anderes einfallen. Mal sehen.
Mal gucken, wann das ist. Wir wollen ja auch noch eine kleine Halloween-Folge machen. Da hatten wir uns mal schon ein bisschen was überlegt. Vielleicht geht es da mal an historische Fälle.
Ja, genau. Hatte ich auch richtig
Bock. Vielleicht
ich sag nur blutig.
Die blutige was?
Oder was war denn?
Nein. Sorry. Die Blutgräfin.
Genau, die
ich
Blutgräfin.
Liebe es.
Ja, deswegen. Also, ich habe an die Blutgräfin.
Macht euch bereit. Das hat sich jetzt richtig merkwürdig angehört, dass ich diesen Fall mag mit der Blutgräfin. Aber
ja, der ist krass. Den kenne ich auch.
Je schlimmer, desto schlimmer.
Gut, je oller, desto
doller. Ich glaube, wir hören
Dollar.
Ja, je oller, desto doller. Aber das hat was so mit was anderem zu tun.
Gut.
Ja, so Schluss aus.
Oh, okay. Ich will immer deinen Nachnamen sagen, wenn ich manchmal so
verwirrt bist. Gut,
also
ihr merkt, wir hören jetzt lieber auf. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag oder auch jeden anderen Wochentag, wann auch immer ihr uns jetzt hört.
Schaltet jetzt wieder ein wöchentlich. Wir sind am Start und wenn ihr auch mal coole Vorschläge habt für Fälle, dann schreibt uns einfach mal über Instagram oder TikTok und ja.
Dann geht's ab.
Dann freuen wir uns, wenn wir auch mal ein paar Beispielfälle
schaut von auch euch. Vorbei auf den sozialen Medien.
Oh,
wir wollen
ja.
wieder aktiv sein.
Wir werden aktiv sein.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.